Hallo und herzlich willkommen zur 150. Folge vom Netfonds Versicherungstalk. Zum Jubiläum gibt es ein ausführliches Gespräch mit Professor Dr. Dr. Alexander Brink von der Uni Bayreuth. Er ist Philosoph und Ökonom in einem und ist unterwegs mit den Megathemen Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Zuvor gibt es nicht nur die News der Woche, sondern auch ein paar Fragen an mich, an Olli Bruns. Die stellt meine Kollegin Sarah Lemke und aus dem Hintergrund die Hündin Lana. Viel Spaß dabei und nun geht es los.
Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch heute Sarah Lemke. Moin. Moin und herzlich willkommen zur 150. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ich begrüße euch auf das Allerherzlichste. Heute bin ich da, Sarah Lemke, und habe einen besonderen Gast zum Jubiläum, Oliver Bruns.
Hey! Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, ich freue mich sehr, dass du hier bist heute. Ich habe meinen kleinen persönlichen Jingle mit, keine Musik, sondern einfach das nette Hundekläffen im Hintergrund. Das ist Lana, mein Hund. Ich selbst bin, wie du weißt, Syndikusrechtsanwältin bei Netfonds und Geldwäschebeauftragte und habe heute die Ehre, dich nach deiner Einleitung zu interviewen.
Darauf freue ich mich total, liebe Sarah. Ich finde es super, dass du das gemacht hast. Ich habe ein Auswärtsspiel, du hast ein Heimspiel, denn wir sind in einem Vorort von Bremen bei dir zu Hause und dürfen hier in deinem hübschen Wohnzimmer sitzen und diese Folge aufnehmen. Das freut mich total. Liebe Leute, also 150 Folgen. Ich kann gar nicht anders, als zunächst einmal mich ganz herzlich bei euch allen zu bedanken, die jede Woche wieder irgendwie einschalten, die streamen und so weiter. Wir hatten letzte Woche ja die große Frühjahrstagung und es sind unfassbar viele von euch auf mich zugekommen und haben mir die Schulter geklopft. Ich habe ein richtiges Hämatom, weil alle mir gesagt haben, wie toll sie das finden und so weiter und so fort. Ja, und ich freue mich natürlich, Sarah, auf deine Fragen. Das ist immer etwas, was das Publikum immer wissen will. Deswegen sage ich es vorweg, ich weiß nicht, was du mich gleich fragst. Du hast das alles selber vorbereitet. Und umso mehr bin ich natürlich auch gespannt darauf. Aber es gibt ein paar Rituale. Und das erste Ritual, das sind die News der Woche. Und die kommen genau jetzt. So, und die erste News, die ich gefunden habe, kommt vom Versicherungsboten. Schöne Grüße nach Leipzig bei der Gelegenheit. Da steht nämlich, die FDP wirbt für Rente mit 72 nach schwedischem Modell. Da kann ich jetzt schon mal sagen, ich werde Anja Schulz wieder besuchen, die rentenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Nächste Woche bin ich da. Da gibt's also dann auch in wenigen Wochen nochmal ein offizielles Statement dazu. Aber jetzt denkt man natürlich als erstes, oh Gott, bis 72 arbeiten und so. Was soll das? Und vor allen Dingen, was habe ich als Versicherungsmakler damit zu tun? Nun ganz einfach. Wenn man einen Blick auf das schwedische Modell wirft, dann kann man auch in Schweden mit im Moment 64 schon in Rente gehen. Man muss aber Abschläge hinnehmen in Höhe von 25%. Und das bedeutet, mal angenommen, ein solches Modell würde auch in Deutschland eingeführt werden, wäre das quasi ein zweites Eldorado für die Versicherungswirtschaft. Denn wer dann früh in Rente will, muss eigentlich viel, viel erheblicher betrieblich oder privat vorsorgen. Und das wäre für uns natürlich eine goldene Aktion. Also durchaus die Idee, gerne mit unterstützen, Rente mit 72 nach schwedischem Modell. Ganz wichtig. So, und wo wir schon bei Vertriebsideen sind, bei den Kollegen von Pfefferminzia, liebe Grüße nach Hamburg, paar Stadtteile weiter, habe ich gefunden, es gibt nach wie vor ein wahnsinnig großes Potenzial für Cyberpolicen im Mittelstand. Und weil nämlich 37% der befragten Firmen davon ausgehen, dass sie Opfer eines Cyberangriffs werden. Und das hat in den letzten 12 Monaten erheblich stark zugenommen, so wird hier gemeldet. Und zwar bezieht sich die Pfefferminzia auf eine Umfrage der Gotha Allgemeinen, die hat hier mal gefragt. Und die Furcht vor Cyberkriminalität ist nach wie vor auf Platz 1 der größten Gefahren bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das ist nämlich 48% sieht einen Hackerangriff als das bedrohlichste Risiko für ihren Betrieb. Also auch hier eine riesen Vertriebschance, mal mit einem anderen Thema vielleicht auf Gewerbekunden zuzugehen, als immer nur der BAV, die zweifelsohne wichtig ist und Ja, klar, aber wir sagen ja gerade bei dem betrieblichen Versorgungssystem immer anders als andere sein. Das ist eine gute Idee und mit Cyberrisiken dort mal vorstellig zu werden. Man läuft offenbar bei jedem zweiten offene Türen ein. Besser kann es ja gar nicht laufen. So, und die dritte Meldung, die habe ich ebenfalls bei Pfefferminze gefunden mit der Überschrift zu wenig Finanzthemen im Unterricht. Es wurden 5000 Personen im Alter von über 18 Jahren befragt im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und die ist ja SPD-nah, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Friedrich Naumann ist SPD-nah. Na, wie dem auch sei. Auf jeden Fall 79% der Befragten gaben an, sie hätten in der Schule zu wenig darüber gelernt, wie man finanzielle Entscheidungen trifft. Und da kann ich einen wunderbaren Brückenschlag machen zu dem, was mein heutiger Talkgast, Professor Dr. Dr. Alexander Brink von der Universität in Bayreuth, der ein ganz großer Fan der Nachhaltigkeit ist, dazu werden wir gleich noch ein bisschen was sagen, und der letzte Woche zu Gast war auf unserer Frühjahrstagung, denn zu den Nachhaltigkeitskriterien der Vereinten Nationen gehört auch natürlich das ehrenamtliche Engagement. Und hier ist es vielleicht eine gute Idee, Mensch, an euch alle, die vielleicht noch Schulkinder haben und sowieso einen guten Kontakt zu Schulen haben, geht doch mal hin, die haben alle Projektwochen. Ich habe das selber zweimal gemacht, in Bremen und in Oldenburg, und bin dort in Projektwochen vorstellig geworden, habe da den Lehrern gesagt, Mensch, ich habe ein bisschen Ahnung von Finanzen, ich kann denen mal erklären, wie Sozialversicherung funktioniert und was der Unterschied zwischen Girokonto und Festgeld ist. Das kriege ich ungefähr hin. Das hat riesen Spaß gemacht. Die Schülerinnen und Schüler waren total offen dafür und haben sich sehr gefreut. Also vielleicht das nochmal eine Möglichkeit, was man so in seiner knapp bemessenen Freizeit noch alles machen kann. Und das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche für die Jubiläumsausgabe, die 150. Ausgabe.
Ja, Olli, erstmal vielen Dank, dass ich dich heute interviewen darf.
Ich freue mich.
Das wird gar nicht so richtig ein Interview, sondern wahrscheinlich mehr ein Gespräch. Ich weiß auch fast gar nicht, was ich dich fragen oder was ich dich zuerst fragen soll, weil wir einfach immer so unglaublich viele Themen haben, über die wir uns unterhalten können.
Das stimmt.
Also erstmal muss ich sagen, ich war ja auch auf der Netfonds Frühjahrstagung. Das war super. Es war ein ganz, ganz tolles Event. Wirft dann auch für den vielleicht etwas Außenstehenden, ich komme ja auch viel eigentlich aus der Finanzbranche mehr, ein sehr positives Licht auf die Versicherungsbranche, wenn ich das mal so sagen darf. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich auch total interessant finde, du bist ja mit deinem Podcast irgendwie immer total am Markt, und zwar nicht nur im Bereich Versicherung, sondern eigentlich begleitest du auch so diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen irgendwie mit. So, also was du eben gesagt hast, du gehst dann so ein bisschen von dem Bereich, was empfiehlt die FDP oder welche Partei auch immer, kommst du dann letzten Endes dazu, zu sagen, Mensch, Leute, engagiert euch doch mal ehrenamtlich. Also das finde ich total gut. Was ich eben gesagt habe, das wirft so, dass ich dann total guten Eindruck auch so insgesamt nochmal von der Versicherungsbranche hatte. Da würde ich ganz gerne mal mit einsteigen, weil irgendwie habe ich manchmal so den Eindruck, es geistert bei ganz vielen Leuten, Menschen, Verbrauchern, die vielleicht nicht so viel mit Versicherungen, Versicherungsvermittlung zu tun haben, immer noch so dieses Bild des Versicherungsvertreters, der einfach an der Tür klingelt.
Herr Kaiser.
So einen Koffer in der Hand hat, geistert immer noch so durch die Köpfe. Und zum anderen gab es ja auch irgendwie in den letzten, ich sag mal so 10 Jahren, vielleicht sind es auch mittlerweile 15 Jahre, auch so diverse Skandale, kann man vielleicht sagen. Das, was ich wahrnehme, bei uns Netfonds Versicherung und auch gerade bei dir, ich meine ehrlich gesagt, Olli, du lebst dieses Thema Versicherung, ja, ob du willst oder nicht, da kriege ich ein ganz anderes Bild. Also du beschäftigst dich auch mit Nachhaltigkeitsthemen. Von dir kam zumindest mir gegenüber dieser Spruch, Geldwäscheprävention ist ein Dienst an der Demokratie. Wie kommt das irgendwie zusammen? Also wie kommt es, dass die Bilder so unterschiedlich sind? Wie ist so deine Wahrnehmung?
Also das waren, glaube ich, jetzt ganz viele Aspekte in einem. Ich versuche mal, das nach und nach ein bisschen abzuarbeiten. Also zum einen gibt es natürlich diesen merkwürdigen Widerspruch, dass auf der einen Seite die Versicherungsbranche in solchen Berufsranglisten immer ziemlich weit hinten, meistens sogar am allerletzten Platz rangiert. Gleichwohl aber die Menschen, wenn man sie einzeln befragt, ja mal sagen, mit ihrem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin sind sie total zufrieden. Also da gibt es ja immer so eine ganz merkwürdige Ambivalenz, die ich auch nicht auflösen kann. Zum Zweiten, was die Branche insgesamt angeht, ich zitiere immer gerne Frau Brione Schulz, die Vorständin der Nürnberger, die in meinem Podcast auf diese Frage, wieso sie eigentlich ausgerechnet in dieser Branche gelandet ist, geantwortet hat: Versicherungen stärken die Resilienz der Gesellschaft. Und das stimmt. Es lebt sich ein bisschen leichter, wenn man eine gute Krankenversicherung hat, wenn man weiß, wenn ich mal einen Fehler mache, dann habe ich einen Partner an meiner Seite, der ein Scheckbuch in der Tasche hat. Oder dass, wenn ich mir die Haxen breche, ich nicht gleich aus meinem Haus ausziehen muss, sondern Familie und so weiter abgesichert sind. Lebt es sich ein bisschen entspannter, ein bisschen leichter, stärkt meine Resilienz. Zweifelsohne, genauso wie bei Unternehmen, Berufshaftpflicht und dergleichen mehr. Cyberversicherung hatten wir gerade in den News der Woche zum wiederholten Male, weil es ein Riesenthema ist. Und wenn da eben Unternehmen wissen, ich habe einen Partner an meiner Seite, dann arbeitet es sich auch leichter, weil sie einfach eine Sorge weniger haben. So, und dann, wir sind mit 460 Millionen aktiven Versicherungsverträgen einfach mitten mit der gesamten Gesellschaft verzahnt. Es gibt, glaube ich, kaum eine Branche, die so tatsächlich in jedem Haushalt vorkommt. Also wenn ich jetzt noch den Bankensektor zunehme, also noch Girokonto und Sparbuch, dann ist es endgültig soweit. Aber alleine über 460 Millionen Versicherungsverträge bei 3 Millionen Unternehmen und knapp 40 Millionen Haushalten kann man sich ausrechnen, was da los ist. Wir sind total verzahnt. Wir spielen in jedem Leben eine Rolle. Man hat eine Haltung dazu. Und dann zu guter Letzt, um auch die Frage nach der Politik noch aufzudröseln, es gibt natürlich Teilbereiche wie zum Beispiel die Rente, die ist nun mal eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil ich glaube, eine gute Altersversorgung sorgt für sozialen Frieden und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für eine lebendige Demokratie.
Das heißt, könnte man deiner Meinung nach diese Verantwortung auch der Versicherungswirtschaft und das, was du eben geschildert hast, so diese Resilienz auch so ein bisschen unter dem Begriff Nachhaltigkeit zusammenfassen oder subsumieren und einfach sagen, weil das ja auch so ein bisschen vielleicht zumindest das Rückgrat der Gesellschaft stärkt?
Absolut. Also ohne dem noch folgenden Interview mit Professor Brink vorgreifen zu wollen, aber die Versicherungsbranche zahlt mannigfaltig auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein, insbesondere auf das Thema Soziales, also gerade dieser Hinweis auf betriebliche Versorgungssysteme, eben für zusätzliche Krankenversicherung zu sorgen, für zusätzliche Altersversorgung zu sorgen. Was ist das denn mehr? Das sorgt für sozialen Frieden, das sorgt für eine Resilienz der Gesellschaft und das sorgt letztendlich auch dafür, dass es den einzelnen Personen einfach gut geht. Und zwar auch in Stunden, wo vielleicht das Schicksal mal ein bisschen würfelt und die Würfel blöd fallen. Also das, glaube ich, ist mannigfaltig der Fall und ich versuche immer auch natürlich ein bisschen, obwohl ich Mitglied dieser Branche bin, immer mal wieder zwei Schritte zurückzugehen und einen möglichst kritischen Blick von außen drauf zu werfen und auch zu sagen, es gibt natürlich nach wie vor ganz viele Dinge, an denen die Branche auch sehr gut arbeiten kann, aber ich finde es auch ungerecht zu übersehen, was sie alles schon tut. Und gerade die Versicherer sind es, die das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir das auch nochmal auf den Klimaschutz ausweiten, natürlich ganz vorne auf ihrer Agenda zahlen haben. Warum? Weil sie es bezahlen. Ja, also bin hier ja gerade wieder auf dem Weg zu dir durch Gebiete gefahren, die bis vor kurzem nicht begeh- und befahrbar waren und wo jetzt noch Wasser steht. Gerade hier bei dir in der Umgebung stand das Wasser ziemlich nah dran. Also der halbe Ort hier war überschwemmt. Das ist also gar nicht so lange her und irgendeiner bezahlt den Deckel oder sind die Versicherer und die sind natürlich massiv drauf und dran, auch dann ein bisschen in den politischen Gesprächen Einfluss zu nehmen und zu sagen, ihr könnt doch noch mal einen höheren Deich bauen oder so, also Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Also auch da eine klare Verzahnung und ja, die Nachhaltigkeitsziele werden in vielen Punkten damit bedient.
Ich habe so den Eindruck, dass wir, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, dass wir meistens umweltbezogene Aspekte im Kopf haben. Vielleicht sollte man sich einfach auch viel mehr auf die sozialen Aspekte konzentrieren, wenn da ohnehin schon Stärken liegen.
Total, es heißt ja nicht umsonst ESG, ne? Also ich habe das ja mal auf Deutsch übersetzt, ne? Das ist dann nämlich Unternehmen, Soziales und Umwelt und heißt dann abgekürzt USO. Das ist viel, gibt ganz andere Assoziationen, als wenn man ESG sagt. Aber egal, Spaß beiseite. Ja, genau, also diese Umweltthemen, bei den Umweltthemen ist es natürlich so, wir sind ja eine eher konservative Branche, eine vielleicht sogar manchmal neoliberale Branche. Das kann man bei LinkedIn immer gut sehen, wenn man da so ein bisschen die Kommentare liest. Und wenn ich das so lese, dann denke ich immer, vielleicht ist es ein Unglück der Menschheit, dass Umweltschutz ausgerechnet ein linkes Thema geworden ist. Also es wäre vielleicht cooler gewesen, wenn es eigentlich da angesiedelt wäre, wo es hingehört, nämlich bei den Konservativen. Weil Konservare aus dem Lateinischen heißt ja bewahren und die Umwelt zu schützen ist eigentlich ein konservatives Thema. Es ist aber in der Historie politisch ein eher linkes geworden. Und da ist immer so ein Konflikt, weil natürlich sich auch politisch konservativ neoliberale Kräfte sich eben sehr schwer tun damit, Themen zu unterstützen, die als grün deklariert sind und damit, ob sie wollen oder nicht, die Assoziation zu der gleichnamigen Partei herstellen. Das wirft ja manchmal ganz merkwürdige Dinge auf. Aber auch da finde ich, klar, wir sollen kritisch sein und auch gucken, was können wir alles noch machen. Da ist sicherlich viel noch möglich, aber wir sollen auch den Blick nicht verstellen auf das, was schon alles getan wird und welche vielleicht, wenn auch nicht immer ganz freiwillig, weil aus Brüssel verordnet und so, aber trotzdem, also selbst, ne, auch bei uns bei Netfonds haben wir vor ein paar Wochen eine Mail bekommen und müssen mal aufschreiben, wie wir eigentlich zur Arbeit kommen. So, das ist natürlich ein Denkanstoß. Jetzt kann ich eben überlegen, wenn ich da ankreuze, ja, ich fahre da mit einem 20-Tonner Diesel oder so zum Unternehmen oder ich komme halt mit dem Fahrrad. Dass das vielleicht auch was mit der Umwelt macht und mit meiner Stadt, in der ich lebe und so weiter und den anderen Menschen, komme ich ganz automatisch auf die Idee.
Ja, du sprichst es ja an, es wird sehr viel reguliert, immer wieder. Ich habe so die Erfahrung gemacht, weil ich mich ja auch sehr viel mit dem Thema Rechtsmonitoring beschäftige und natürlich auch einfach, sag ich mal, berufsbedingt, studiumbedingt, dass meistens der Gesetzgeber erst reagiert. Das ist nicht so, dass man einfach so aus dem blauen Dunst heraus ein Gesetz erschafft, sondern meistens ist es so, dass man merkt, naja, jeder macht hier seinen eigenen Mist sozusagen. So war es ganz früh, zum Beispiel ganz früher mal mit dem Tatbestand des Diebstahls. Man hat irgendwann festgestellt, dass im Strafgesetzbuch, sag mal, das sogenannte Klauen von Strom nicht erfasst war. Also musste man da einfach noch einen neuen Paragraphen einbauen. Und ich glaube, so ist es letzten Endes auch bei der ganzen Nachhaltigkeitsregulierung.
Also ich habe neulich zu einem Unternehmerfreund gesagt, der sich sehr über Regulierung beschwert hat. Ich sagte, pass mal auf, auch da wieder, lass uns mal zwei Schritte zurückgehen. Wenn wir beide jetzt aufstehen und gehen hier in den nächstbesten Supermarkt, um uns was zu essen zu kaufen, können wir als Verbraucher völlig gedankenlos ins Regal greifen und wir wissen, wir werden uns nicht vergiften.
Ja.
So, das ist nichts anderes als das Ergebnis von jeder Menge Ideen, Vorschriften und nennen wir es mit der Vokabel Regulierung. Da hat bestimmt nicht jeder Unternehmer freiwillig draußen draufgeschrieben, was da drin ist, ein Mindesthaltbarkeitsdatum, dann hat man sich über Verpackung Gedanken gemacht, über Hygiene, wie kriege ich die Scheibe Wurst aus der Theke, Hygiene sauber in den Kühlschrank des Kunden, wie ist das auf dem Weg, Kühlketten und was da alles mit zusammenhängt. Das ist eine riesen Regulatorik, die dahinter steht, aber für uns als Verbraucher total geil, weil ich kann eben reingehen, das heißt, egal was ich mache, ich kann mich jetzt heute mit einer Mahlzeit nicht vergiften. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt 10 Jahre lang nur Nudeln esse, dann habe ich ganz andere Sorgen. Aber das ist damit ja nicht gemeint. So, und ich finde eben, ich sehe das ganz genauso wie du, ich glaube auch nicht an dieses Bild, dass da irgendwo ein Beamter rumsitzt, der sagt, so, und heute ärgere ich mal die Versicherungsvermittler und mache irgendeine neue Regulierung, sondern da gibt es manchmal eben tatsächlich Dinge, die sind eher schiefgegangen oder die findet man eben auch politisch schief. Und sagt halt eben, da müssen wir was machen. Und manchmal denke ich auch, klar, so Lieferkettengesetz fällt mir ein, das übrigens ja von der Union in die Kraft gesetzt wurde, das muss man nochmal sagen. Es wird immer auch so der jetzigen Regierung angelastet, die setzt es nur gerade um. Ich finde es gar nicht so abwegig zu sagen, warum wollen wir uns als eines der reichsten Länder nicht bemühen, zu sagen, Artikel zu kaufen, wo keine Kinderarbeit dabei ist. Wo wir eben sagen, wir können es auch wenigstens probieren. Dass dahinter dann immer dieses bürokratische Monster hängt. Und mir natürlich auch Unternehmer sagen, sag mal, ich komme gar nicht mehr zur Arbeit, weil ich muss den halben Tag irgendwelche Formulare ausfüllen, am Internet irgendwelche Berichte abgeben und so weiter und so fort. Das ist allerdings auch eine völlig berechtigte Klage, die uns vielleicht in der wirtschaftlichen Entwicklung auch ein bisschen hemmt. Und da bin ich dann ein Stück weit bei Gerhard Schröder, der gerade, ich habe die Dokumentation mir angesehen, der dann nochmal sagte, bezogen auf seine Agenda 2010, das muss man halt der politisch linken Hälfte des Spektrums gelegentlich immer wieder sagen, man kann eben nur soziale Leistungen bringen, wenn vorher die Wirtschaft etwas erwirtschaftet hat. Und ihnen halt zu viel aufzubürden und dafür zu sorgen, dass sie gar nicht mehr zu ihrem Job kommen, ist nur bedingt eine gute Idee.
Das manchmal wird ja auch Deutschland als so eine Art Bürokratiemonster dargestellt. Also ich weiß natürlich sehr gut, was du meinst. Viele Gesetze sind ja auch für den Normalbürger gar nicht verständlich. Und auch nicht unbedingt für den Normaljuristen, insbesondere die Steuergesetzgebung nicht.
Ja, genau. Es ist halt immer so Yin und Yang. Es ist halt nie alles ganz schlecht, es ist aber auch nie alles ganz gut. Ja, also vieles davon ist notwendig an Regulierung und auch gut gemeint. Stichwort Supermarkt. Was wäre das, wenn es das alles nicht gäbe? Dann müssten wir als Verbraucher, könnten wir eben nicht sorglos einkaufen. Das geht eben nicht. So, und bezogen auf unsere Branche, meine Lieblingsthemen sind ja immer Solidarität und Verantwortung. Wir haben eben eine riesengroße Verantwortung, weil wir mit total viel Geld umgehen, weil wir eben bei den Kernthemen Altersvorsorge, Haftpflicht, Biometrie, Gesundheitsvorsorge wirklich auf existenzielle Themen der Menschen einzahlen. Da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit, um das Wort noch einmal zu benutzen. Und insofern, damit tragen wir eben auch eine riesengroße Verantwortung. Und das hat ja Professor Brink auch super gesagt, vom Ich zum Du zum Wir. Finde ich eine großartige Geschichte, die auch auf die Philosophie Immanuel Kants einzahlt und so. Da kann ich, ja, finde ich, macht viel Spaß.
Genau, also ich denke auch, wir können vielleicht festhalten, dass Immanuel Kant Vorreiter der Nachhaltigkeitsthematik war.
Ja, und vor allen Dingen, also weil er eben auf der einen Seite sagt, diese Verantwortung des kategorischen Imperativs, handle so, dass es eben Gesetz für alle anderen sein könnte. Das ist eben, das schließt aus, dass ich nur an mich denke. Ja, und bei, das ist die goldene Regel, und das wird gleich Professor Brink auch nochmal sagen im Interview, das ist bei den Christen das Gesetz der Nächstenliebe, es ist alles in derselben Schublade. Und lustigerweise, auch wenn ich das vorwegnehme, aber die goldene Regel gibt es wirklich in ganz, ganz vielen Philosophien verteilt über die ganze Welt. Und vor allen Dingen dieser zweite Satz, den er in seinem Vortrag auch zitiert hat, meine Freiheit, die ich persönlich sehr liebe, sie endet aber eben da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und das ist auch eine Kantsche Regel. Und daran, ja, sich daran zu orientieren, halte ich ehrlich gesagt nicht für die schlechteste Lebensmaxime.
Da stimme ich dir absolut zu. Und meiner Meinung nach basiert letzten Endes auch das Grundgesetz Deutschlands auf dieser Maxime.
Ich lebe gerne hier.
Ich auch, auf jeden Fall. Ich denke, damit sind wir leider schon am Ende, lieber Olli. Ich danke dir ganz herzlich für die interessanten Themen und für das interessante Gespräch und hoffe, dass wir mal wieder die Gelegenheit dazu haben werden.
Das hoffe ich auch. Liebe Sarah, vielen Dank, dass du diese Einladung angenommen hast, zur 150. Sendung einfach dabei zu sein und die müssen wir das auszudenken. Großartig. So, liebe Leute, und jetzt kommt nämlich das Interview der Woche und ja, was soll ich sagen? In der Tat haben wir einen Gast, der zu Recht ganz besonders ist. Professor Dr. Alexander Brink war zu Gast auf unserer Frühjahrstagung. Ich durfte ihn schon im letzten Jahr einmal auf einer anderen Tagung hören und habe dann ja, gefragt, ob wir den Mann nicht verpflichten wollen. Und er hat ein großartiges Referat gehalten zum Thema soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit bei uns. Und ich habe ihn nach diesem Referat natürlich noch zum Interview gebeten, damit auch ihr alle was davon habt, die nicht in Hannover sein konnten. Und was er zu sagen hatte, das hört ihr genau jetzt. So, liebe Leute, nun am Rande unserer Frühjahrstagung ein ganz besonderes Gespräch. Ich freue mich auf Professor Dr. Alexander Brink. Hallo.
Hallo, grüß dich, Olli.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Netfonds Versicherungstalk. Du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, dass du 10 Jahre in der Pflege gearbeitet hast, bevor wir zu allem anderen kommen. Was ist aus heutiger Sicht für dich eigentlich so die wichtigste Erkenntnis, die du für dein Leben aus dieser Zeit mitgenommen hast?
Also ich habe in der Tat 10 Jahre in der Pflege gearbeitet, nicht hauptberuflich, aber mit einem ordentlichen Anteil während meines Studiums. Und ich muss sagen, das war wahrscheinlich die eindrucksvolle Zeit meines Lebens, weil die Kernerkenntnis war einfach, dass Leben mal vom Ende her zu sehen, wenn du junger Spund bist mit Anfang 20, Mitte 20 und diese Erfahrungen sammelst und mit Leuten sprichst, die eigentlich in der letzten Phase ihres Lebens sind, dann ist das extremst eindrucksvoll. Und ein Stück weit hat mich das vielleicht sogar auch zu dem Thema Nachhaltigkeit gebracht, weil Nachhaltigkeit ist ja häufig auch immer so eine Perspektive, die wir dann vom Ende her betrachten und uns heute fragen, wie müssen wir eigentlich heute leben, wie müssen wir uns heute aufstellen, damit es uns später mal gut geht. Und das war so eine Kernbotschaft, die ich mitgenommen habe. Ich hatte aber auch ein ganz persönliches Erlebnis und zwar hatten wir damals, ich war im Rahmen meiner Promotion unterwegs und wir hatten Ein Interview werde ich nicht vergessen bei einem großen DAX-Unternehmen, bei einem Vorstandsvorsitzenden. Ich hatte mich richtig in Schale geschmissen, mit Anzug, Krawatte hatte damals noch getragen. Und wir saßen dann da, ich hatte das Gespräch geführt und ich habe wirklich gedacht, jetzt hast du es geschafft. Mein erster Vorstandsvorsitzender, persönlich gesprochen, Interview gemacht, hurra. Und ich bin dann aus Düsseldorf direkt zur Spätschicht gefahren. Und ich habe dann in dem Moment, wo ich sozusagen auf das Gelände gefahren bin, vom Lutherhaus in Wittenbommern, habe ich irgendwie gedacht, das ist ganz schräg. Du kommst hier im Anzug und Krawatte an und meinst, du bist der Größte und jetzt musst du gleich auf die Schicht. Und dann, das werde ich nie vergessen, dann bin ich durch den Hintereingang, habe ich geparkt in so einer Ecke, bin durch den Hintereingang gegangen, habe schnell Krawatte, Anzug ausgezogen, weggepackt und habe meinen Kittel angezogen und war dann in einem ersten Einsatz, also Pflegenotstand gab es damals natürlich auch schon, hatte dann den ersten Einsatz bei einer Demenzpatientin und hatte mir in dem Moment dann wirklich die Frage gestellt, ob das eigentlich noch der richtige Weg ist, sozusagen das anzustreben auf der einen Seite, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, was eigentlich so ein Leben wirklich ausmacht. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Spannungsfeld, was wir im Nachhaltigkeitsbereich immer haben, dass wir ökonomische und soziale Dinge zusammenbringen müssen. Und ich glaube, so ein Stück weit war das auch so ein Auslöser, warum ich mich dann später mit dem Thema befasst habe.
Ja, total spannend. Dann, du bist im weiteren Verlauf eine Kombination eingegangen aus Philosophie und Ökonomie. Wie ist es denn dazu gekommen? Wieso haben dich diese beiden Fächer interessiert, die, wenn man das so als Laie drauf guckt, auch im allerersten Augenblick nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist in der Tat so. Also heute würde man vielleicht sogar sagen, die Dinge sind gar nicht mehr so weit auseinander, wenn man sich die gegenwärtige Situation anschaut. Aber zu der damaligen Zeit, also als ich damit begonnen hatte, war das wirklich schon ein bisschen schräg. Ich kann mich erinnern, es gab mal eine Übersicht, ich glaube in einem Wirtschaftsmagazin Kapital. Da war die Empfehlung, was sind so die Zukunftsaussichten, die man, also wo man sich so ein bisschen hinorientieren sollte. Und da war die Empfehlung, mach was Ordentliches, also irgendwie BWL, Ingenieurswissenschaften oder Architektur oder sowas. Und dann kombiniere das mit einer interessanten Geisteswissenschaft, also Psychologie und Philosophie. Und das habe ich dann gemacht, also Wirtschaft und Philosophie zu kombinieren. Bin dann zunächst auch in die Philosophie gegangen, habe erst in der Philosophie promoviert. Und habe natürlich das, was man immer macht, wenn man wissenschaftlich arbeitet, man denkt, man wird irgendwie schlauer, das wird man aber nicht, weil ohne Praxis wirst du einfach nicht schlauer. Und ich habe dann gedacht, naja, man hat so ein bisschen schon gemerkt, die Philosophie wird zwar wertgeschätzt, aber im Grunde genommen lacht man noch ein bisschen darüber. Und dann hatte ich gedacht, na gut, dann machst du es halt in der Ökonomie auch nochmal und habe dann nochmal eine Promotion sozusagen nachgeschoben. Und das ist heute wirklich ganz gut, weil je nachdem, ne, mit wem du sprichst, kannst du mal die ein oder andere Facette spielen. Meistens sind Ökonomen dann ganz gut anerkannt. Manchmal ist es aber auch ganz gut, man lässt das mal, versteckt das mal ein bisschen und geht dann sozusagen stärker von der geisteswissenschaftlichen Seite ran. Und ich bin dann sehr, sehr schnell auf die Verbindung gegangen, weil ich glaube, dass Philosophie sehr viel mit Ökonomie zu tun hat und Ökonomie hat verdammt viel mit Philosophie zu tun und das erleben wir jetzt gerade. Ne?
Genau, was mich heute ja begeistert hat in deinem Vortrag, du hast, nehmen wir mal das Beispiel Aristoteles, zitiert 2000 Jahre vor Christus, richtig?
Also, 300 Jahre vor Christus.
300 Jahre vor Christus, also 2300 und ein paar kaputte Jahre her. Ja. Und trotzdem gibt es dort Wahrheiten, die über alle Zeiten bestanden haben und die wir heute in der Nachhaltigkeitsdiskussion wiederfinden.
Ja, absolut. Also wir haben, ich komme gerade vom Introlab in Köln und wir hatten über das Thema Werte in der Versicherungsbranche gesprochen. Wir haben eine kleine Breakout gemacht und dann die Ergebnisse vorgetragen und einer der Teilnehmer sagte, dass für sein Versicherungsunternehmen der Wert Mut wichtig wäre. Und Mut ist tatsächlich eine der vier großen Kardinaltugenden aus der griechischen Philosophie. Also das sind Dinge, die hochaktuell sind, also Tapferkeit, mutig zu sein, klug zu sein, weise zu sein, das sind Handlungsempfehlungen und was aus der aristotelischen Sicht einfach so interessant ist, und da merkt man, das hat sehr viel mit einem persönlich zu tun, ist die grundlegende Frage, wie führe ich eigentlich ein gutes Leben? Also wie schaffe ich es, dass ich zufrieden bin, auch in meinem Job und natürlich in dem Job auch mit den Produkten, die ich dann anbiete, dem Kunden gegenüber. Und da gibt es eben Branchen, die haben das sehr, sehr einfach. Gesundheitsbranche ist da sozusagen immer ganz vorne dabei.
Ja, klar.
Und es gibt andere, die haben natürlich erstmal, stehen vor großen Herausforderungen. Da gehört die Finanzdienstleistungsbranche natürlich zu. Und deshalb ist ja ein Appell auch in dem Vortrag eigentlich gewesen, denkt mal die Versicherungsbranche neu. Also nicht nur zu sagen, wir versichern Risiken, sondern im Grunde genommen sich stärker dahingehend zu positionieren, was ist eigentlich der Nachhaltigkeitsaspekt, dass man vorsorgt, dass man versorgt. Und ich glaube, das führt nochmal zum etwas anderen Bild der Versicherungsbranche, und das ist nicht nur in der Reputation wichtig, sondern das ist vor allem wichtig, um auch junge Leute, gerade der Generation Z und Y, wieder für diese Arbeit zu gewinnen. Ja? Einfach zu erklären, was ist der Sinn einer Altersvorsorge, was ist der Sinn einer Krankenversicherung, diese Zusammenhänge, die Narrative neu aufzubauen. Das ist so ein bisschen ja die Kernbotschaft gewesen.
Genau, wir können das ja nochmal auf den Punkt bringen. Wie führe ich denn als Makler oder Maklerin ein gutes Leben? Was ist der Kern meiner Tätigkeit? Wo kann ich dann auch sagen, dass ich abends in den Spiegel gucke und jetzt nicht nur sage, ja, ich habe heute tolle Geschäfte gemacht. Du hast es ja beschrieben, wenn ich das noch richtig weiß, um 1980 herum hast du gesagt, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, so hast du es ja formuliert, da war so Business, war das ein und alles. Hauptsache, man macht Umsatz, Gewinn und mein Haus, mein Boot und was weiß ich. Mhm. So, und das hat sich ja ein bisschen gewandelt. Wie führe ich heute als Maklerin und Makler ein gutes Leben?
Ich würde zunächst mal sagen, der Vorteil als Makler oder Maklerin ist, dass man erstmal selbstbestimmt sein Leben führt. Meiner Zeit war es häufig noch so, da hat man gesagt, naja, wenn man allein unterwegs ist, dann hat man es irgendwie nicht gepackt. Man muss im großen Konzern arbeiten, je größer, desto besser. Das würde ich heute ganz anders sehen, sondern ich würde sagen, wer es schafft, sein eigenes Geschäft aufzuziehen mit all den Herausforderungen, die da mit verbunden sind, der hat erstmal etwas geschafft, nämlich selbstwirksam zu arbeiten und eigene Produkte dem Kunden gegenüber glaubwürdig zu verkaufen, dann möglicherweise einen zufriedenen Kunden zu haben. Das hat sehr viel mit diesem Modell des Erban Kaufmanns zu tun. Der hat ähnlich gearbeitet. Also das ist ja so ein bisschen antiquiertes Modell, aber ich glaube, so ein Makler, so eine Maklerin, wenn er gut ist, dann hat das sehr viel mit dem ehrbaren Kaufmann zu tun. Das heißt, man tut etwas aus einer eigenen Überzeugung, weil man die Produkte gut findet, weil man die Dienstleistungen gut findet. Das merkt der Kunde, das spürt der Kunde auch. Ne? Also der Kunde kommt dann wieder, der Kunde ist zufrieden, der Kunde ist natürlich dann auch gut versorgt. Und wenn man das dann hinbekommt, dass man auch sozusagen das Feedback vom Kunden spürt, dann hat man eines der höchsten Werte erreicht, nämlich die Selbstwirksamkeit. Das ist in der Plattformökonomie, in der Digitalökonomie, bei Amazon, bei eBay hast du das nicht. Ja, da gibt's ein paar Klicks und dann siehst du ja den Kunden ja nicht. Aber du hast häufig halt diese Face-to-Face-Beziehungen, das direkte Feedback, und das wertet diese Arbeit auf, aber sie hat natürlich auch große Herausforderungen.
Ich habe eben so einen kleinen Widerspruch rausgehört. Ich versuche dir mal zu beschreiben und vielleicht kannst du mich dann erhellen. Und zwar, auf der einen Seite hast du gesagt, der Begriff Nachhaltigkeit ist ein bisschen überzogen worden durch auch eine übersteigerte Regulierung. Also es hat einfach, das war bestimmt alles gut gemeint und so, keine Frage, aber man hat es doch wahnsinnig überzogen. Du hast zwei lange Listen an Regulierung für die verschiedenen Themen eingeblendet. Dann ein paar Minuten später hast du aber gesagt, trotz allem wird das Unternehmen der Zukunft nur dann Erfolg haben, wenn es sich eben so diesen Nachhaltigkeitskriterien der Vereinten Nationen irgendwie daran orientiert. Ich will nicht sagen unterwerfen, sondern wir wollen, also sich daran orientieren. Okay. Wie lösen wir das auf, dass die Leute im Moment vielleicht sagen, ich kann es nicht mehr hören. Diese ist ja jeder nachhaltig. Jeder, der Altpapier rausbringt, sagt ja hier, ich bin total nachhaltig, und unten stehen die SUVs in der Garage, einer nach dem anderen. Und auf der anderen Seite aber gibt es ja trotzdem dieses Grundverständnis zu sagen, naja, so weiterleben können wir nicht, müssen wir schon irgendwas machen. Wie lösen wir das auf?
Ja, das ist wirklich, ich will nicht sagen, dass es ein Dilemma ist, aber es ist schon eine Konfliktsituation, die wir da haben. Man hat ja lange Zeit gesagt, das Nachhaltigkeitsthema lassen wir völlig über das Wollen, also freiwillig über intrinsische Motivation laufen. Das hat dann nicht gut funktioniert, wenn man mal ehrlich ist. Da gibt es Vorreiterunternehmen, da gibt es vielleicht eine VD, da gibt es vielleicht Otto, da gibt es eine GLS Bank Tomorrow. Die machen das freiwillig, aber es war nicht die große Masse dieser 3,5 bis 4 Millionen Unternehmen, die wir in Deutschland haben. Und dann hat die Politik halt gesagt, gut, da müssen wir regulieren. Jetzt versteht die Politik häufig natürlich nicht, wie Unternehmen ticken, und dann wird es manchmal ein bisschen übertrieben. Das sehen wir gegenwärtig, dass ganz, ganz stark reguliert wird über die CSRD, also die Nachhaltigkeitsberichtspflicht, von der ja zwischen 13.000 und 15.000 Unternehmen in Deutschland betroffen sein werden. Aber auch mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ja auch kritisch diskutiert wurde. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn man versteht, dass Regulierung sinnvoll ist und man im Grunde genommen auch keine Leichen im Keller hat, dann wäre meine Empfehlung, das zu machen und als Chance zu begreifen, sich gleich richtig nachhaltig aufzustellen. Und ich würde sogar den Unternehmen empfehlen, von denen, die jetzt zuhören, die vielleicht nicht unter diese 250-Mitarbeiter-Grenze fallen, also die kleiner sind, auch schon in das Thema Nachhaltigkeit zu gehen. Weil es ist eine Frage der Zeit, dass die Mitarbeiterzahl auch irgendwann runtergesetzt wird. Und wer es heute macht und freiwillig macht und will und nicht dann, wenn er soll oder muss, der hat natürlich einen Glaubwürdigkeitsvorteil und einen Wettbewerbsvorteil. Insofern würde ich jedem Unternehmen empfehlen, in das Thema Nachhaltigkeit reinzugehen. Übrigens auch jedem Makler und jeder Maklerin. Also wahrscheinlich müssen wir auch nochmal überlegen, ob wir nicht gute Makler, gute Maklerinnen, gute Agenturbüros nochmal auszeichnen, ausflaggen in Richtung Nachhaltigkeit. Wir haben Siegel genug, das weiß ich, aber ich glaube, wir müssen einfach nochmal die guten und viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, im Grunde genommen glaube ich schon, dass ich einer der Guten bin, dass man das nochmal stärkt, weil über die Lieferkette ist es eine Frage der Zeit, bis die Unternehmen auch sagen werden, mit welchem Makler, mit welcher Versicherungsagentur arbeitest du eigentlich zusammen und sind die eigentlich auf der guten Seite oder nicht. Also im Bereich Sustainable Finance wird genau das diskutiert.
Du hast gerade gesagt CSRD, übersetzt es nochmal, das ist welche Verordnung?
CSRD ist die Corporate Sustainability Reporting Directive, das ist die neue EU-Richtlinie, die jetzt in Europa 50.000, in Deutschland ca. 15.000 Unternehmen verpflichtet, zum Teil ab 25 für 24 oder ab 26 für 25 hinsichtlich der ESG-Faktoren, also ökologisch, sozial und Governance, zu berichten.
Wie kann ich jetzt als Makler damit Umsatz machen? Kommen wir doch mal zu den Chancen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, also die komplizierte Antwort heißt, an die Makler, Maklerin jetzt gerichtet, schreibt euch die 13.000 oder 15.000 Unternehmen raus und telefoniert die alle ab. Das sind alles potenzielle Zielklienten, das sind alles potenzielle Firmenkunden. Und zwar aus folgendem Grund, was die Firmenkunden jetzt machen, die fangen jetzt an, über Nachhaltigkeit nachzudenken. Das heißt, die müssen berichten. Die fragen in ihren Abteilungen nach, was macht ihr im Nachhaltigkeitsbereich, was macht ihr im...
Wie kommt ihr zur Arbeit?
Im Umwelt, wie kommt ihr zur Arbeit, was macht ihr im Umwelt? Die fragen aber auch nach, sind wir ein guter Arbeitgeber? Haben wir eine betriebliche Krankenversicherung? Haben wir eine betriebliche Altersvorsorge? Und dann berichten die darüber und dann schreiben die darüber. Und was ich jetzt machen würde, ich würde jetzt einfach mal gucken, welche Unternehmen sind das? Vielleicht in einer bestimmten Branche, vielleicht in einer bestimmten Region. Und dann mal einfach ein anderes Ansprachekonzept für die Firmenkunden zu wählen. So nach dem Motto, du Firmenkunde kümmerst dich um das Thema Nachhaltigkeit, das Thema gute Arbeitgeber ist einer der Nachhaltigkeitsfaktoren, Gesundheitsvorsorge, Altersvorsorge. Wir haben hier ein interessantes Produkt und vielleicht habe ich sogar einen Textbaustein, den ich dir gleich mit anbiete, um das, was du bei uns abgeschlossen hast, in deinem Nachhaltigkeitsbericht dann entsprechend zu platzieren. Das ist, glaube ich, so die beste Möglichkeit, den Firmenkunden anzusprechen. Natürlich erhöht er auch seine Arbeitgeberattraktivität. Also ich glaube, das ist ein zweites flankierendes Argument, dass man einfach sagen kann, tu was für deine Mitarbeiter, weil dann erhöhst du die Arbeitgeberattraktivität. Und wir haben ja gegenwärtig ein massives Fach- und Arbeitskräfteproblem. Wir haben gegenwärtig 2 Millionen offene Stellen. Wir werden bis 2030 7 Millionen offene Stellen haben. Und die neuesten Zahlen sagen, dass das eigentlich nur das kleinere Problem ist, die Fachkräfte zu gewinnen. Das Hauptproblem wird sein, die Fachkräfte zu binden. Wir haben jetzt neue Zahlen, die zeigen, dass die durchschnittliche Verbleibedauer der Studierenden, die heute zu ihrem ersten Arbeitgeber gehen, 550 Tage beträgt, also keine 2 Jahre. Das heißt, wir haben ein Fachkräftegewinnungs- und Fachkräftebindungsproblem. Das sind alles Nachhaltigkeitsthemen, die man spielen kann.
Das ist ja nochmal spannend, dass uns auch diese neue Generation Z und Co. steht ja wahnsinnig in der Kritik. Ja, also gerade die Babyboomer, fühlen sich auch manchmal ein bisschen angegriffen und denken, was machen die da? Die wollen ja nur noch Latte Macchiato trinken und um 3 Uhr zum Yogakurs und so. 4-Tage-Woche. Ist ja wirklich wahnsinnig in der Kritik. Lass uns ganz kurz ein bisschen in die Glaskugel gucken. Wie können wir den Wohlstand behalten, den wir uns ja im Grunde auch wünschen, den wir gerne hätten? Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Wie können wir das alles miteinander vereinen? So diese Idee dieser jungen Leute, die sagen, naja, wir sollten es ja besser haben, jetzt haben wir es besser und wir nutzen das und seid ja auch sauer. Und auf der einen Seite aber auch unsere Erfahrung, die sagt, naja, so ganz ohne Einsatz wird es auch nicht gehen. Wie kriegen wir da diesen Knoten gelöst?
Ja, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die jetzt in den nächsten Jahren ansteht. Wir diskutieren gegenwärtig häufig die Verantwortung, die der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer hat. Wir müssen, glaube ich, auch nochmal umdenken. Es gibt auch eine Verantwortung, die der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber hat. Mhm. Und wenn wir das mal so umdrehen, dann haben wir natürlich in einer Zeit, in der der Arbeitgeber den Arbeitnehmer, ich sag mal, ein Stück weit ausgenutzt hat, die haben wir heute umgedreht. Ne, heute gehen die Arbeitnehmer zum Arbeitgeber und sagen, gib mir ein paar gute Corporate-Benefit-Programme und dann bin ich schnell wieder weg und gehe zum nächsten. Also so eine Art
Gutes Zeugnis, genau.
Ja. Dann noch, also es ist ein bisschen so eine Art Nomadentum, die wir, was wir gerade feststellen. Und ich würde heute, und ich mache das auch eigentlich in Vorträgen, auch in Beratungsgeschäften machen wir das, dass wir sagen, es gibt die Verantwortung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer und da sind Bindungsprogramme, also Benefitprogramme und so weiter extrem wichtig. Wir müssen aber auch die Auszubildenden, auch die Einsteiger dahingehend sensibilisieren, dass sie ein Commitment erzeugen, auch dann beim Arbeitnehmer zu bleiben und nicht bei der erstbesten Gelegenheit, ne, Stichwort Generation.
Beim Arbeitgeber, ne?
Ja, ja, genau.
Beim Arbeitgeber
also,
zu bleiben.
Stichwort Generation Schneeflocke, also dass sie sofort beim ersten negativen Feedback sagen, okay, das war's, ich bin weg. Also diese extra Meile ein Stück weit mitzugehen. Das Handelsblatt hat mal getitelt, wir haben die illoyalste Generation mit der Generation Z, weil einfach Loyalität und Bindung und Commitment nicht mehr da sind. In der Corona-Zeit haben einige Unternehmen zurückgespiegelt, dass gerade diese Generation viel häufiger am Krankenstand war, als es dann die Älteren oder deine Generation war. Ich glaube, wir brauchen sozusagen diese wechselseitige Wertschätzung. Ne? Wir hatten heute ja auch das Thema in dem Vortrag, jeder Makler, jede Maklerin, die sind extrem wichtig. Also diese Wertschätzung ist da. Wir müssen die Wertschätzung aber auch gegenüber dem Arbeitgeber gewährleisten. Und das ist wie so mit so einem Yin-Yang-Pegel. Im Moment schlägt das ein Stück weit in die andere Richtung um.
Kommen wir zum Schluss vielleicht noch zu einem Geburtstag, der in diesem Jahr gefeiert wird, Immanuel Kant. 300 Jahre.
Ja, gut aufgepasst, ja.
Ja, und du hast ihn ja zweifach zitiert heute. Das will ich jetzt natürlich nicht rezitieren, sondern gerne dir überlassen. Was hast du für dich von Immanuel Kant am meisten mitgenommen und was können wir eigentlich von ihm am meisten lernen?
Naja, die Kernbotschaft, also Kant ist ja bekannt geworden durch den kategorischen Imperativ. Ne? Der ist erstmal sehr komplex, wenn man ihn liest, handle nach der Maxime, durch die du wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Aber das ist so das, was man den Philosophen immer überstellt, sie werden wahnsinnig kompliziert. Das ist bei Kant aber im Grunde genommen gar nicht.
Im Grunde doch aber die goldene Regel.
Es ist die goldene Regel.
Die goldene Regel, Nächstenliebe-Prinzip der Christen ist auch nicht so weit davon entfernt.
Richtig.
Ne? Wenn ich den Nächsten liebe wie mich selbst, dann behandle ich ihn ja so, ja, wie ich. Ne?
Also völlig richtig, Olli, das ist die goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das gibt es übrigens in jedem Kulturkreis. Also das haben die Chinesen, das gibt es in Malaysia, ja. in allen Kulturkreisen. Gibt es diese Reziprozität, diese goldene Regel und das ist eigentlich das, was Kant uns auf den Weg gegeben hat. Und was nochmal besonders spannend ist, glaube ich, dass das nicht heißt, wir müssen uns selber vergessen, sondern Kant sagt ganz deutlich, die erste Verantwortung ist die Verantwortung für unser eigenes Leben. Also jeder kann durchaus profitabel sein. Kein Makler, keine Maklerin, die jetzt im Podcast zuhört, muss irgendwie denken, oh, ich darf nicht mehr ökonomisch erfolgreich sein. Nein, Kant würde sagen, das ist die Verantwortung, dass man selber ein gutes Leben führt und dass man auch erfolgreich sein kann, dass man auch Karriere machen kann, man kann auch ein dickes Auto, das ist alles okay, aber er sagt eben auch, dass die Freiheit da aufhört, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Und das habe ich in dem Vortrag eben mit dieser Ich- und der Du-Verantwortung versucht, ein bisschen plausibel darzustellen. Und ich glaube, wir haben in den letzten 100 Jahren einfach eine zu starke Ich-Verantwortung gehabt. Jeder hat nur an sich selbst gedacht und wir müssen mehr Wertschätzung, Stichwort wertschätzende Führung, wertschätzender Umgang, die Andersartigkeit, Diversität, Inklusion, das sind ja die großen Themen auch der Zeit. Wir brauchen mehr Du-Verantwortung. Ich würde sogar noch einen draufsetzen zum Schluss. Ich würde sagen, wir brauchen auch eine Wir-Verantwortung und das ist die Verantwortung dann für den Planeten. Und das ist schwer, das hinzubekommen, aber ich meine, Großes beginnt im Kleinen und ich glaube, wir haben heute den ersten Start gemacht.
So sieht das aus, genau. Lieber Alexander, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns und für dieses Gespräch.
Olli, ich danke dir.
Und das war sie dann auch schon wieder, die 150. Folge, die Jubiläumsfolge des Netfondsversicherungstalks. Ja, ganz herzlichen Dank noch einmal an Sarah Lemke, die mir immer noch strahlend gegenüber sitzt, und natürlich an Alexander Brink. Das hat viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und euch allen natürlich danke fürs Zuhören für die anderen 149 Folgen und diese 150. und überhaupt. Die nächste Folge gibt es aber auch schon nächste Woche. Der verraucht dann auch schnell, der Jubiläumsrauch. Und bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken wie immer gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli Bruns.